North Jersey Gazette, 18. April 1986. Wilder Junge verlassen im Wald aufgefunden. Entdeckung des geheimnisvollen Mowgli-Jungen wirft viele Fragen auf. Westville, New Jersey. Es ist eines der bizarrsten Ereignisse der jüngeren Vergangenheit. Im Ramapo Mountain State Forest in der Nähe von Westville wurde ein schätzungsweise 6- bis 8-jähriger verwahrloster Junge aufgegriffen, der offenbar alleine im Wald gelebt hat. Die Behörden haben keinerlei Informationen über die Identität des Jungen oder die Dauer seines Aufenthalts dort. Der Fall bleibt mysteriös. »Fast wie Mowgli aus dem Dschungelbuch«, erklärte Orrin Carmichael, der stellvertretende Polizeichef von Westville. Der Junge, der zwar Englisch versteht und spricht, seinen Namen aber nicht kennt, wurde zuerst von Don und Leslie Katz, zwei Wanderern aus Clifton, New Jersey, entdeckt. »Wir wollten gerade unsere Picknicksachen zusammenpacken, als wir im Wald ein Rascheln hörten«, sagte Mr. Katz. »Zuerst dachte ich, es könnte ein Bär sein, aber als er wegrannte, haben wir den Jungen deutlich gesehen.« 3 Stunden später fanden Park Ranger mit Hilfe der örtlichen Polizei den abgemagerten und in zerfetzte Kleidung gehüllten Jungen in seinem behelfsmäßigen Lager. »Wir wissen derzeit nicht, seit wann der Junge sich im State Forest aufhält oder wie er hierher gekommen ist«, sagte Tony Origama, der Leiter der New Jersey State Park Ranger. »Er erinnert sich nicht an seine Eltern oder andere Erwachsene. Wir haben bei anderen Strafverfolgungsbehörden nachgefragt, sind bisher jedoch noch nicht auf vermisste Kinder in seinem Alter gestoßen, auf die seine Beschreibung passt.« Im Laufe des letzten Jahres hatten bereits mehrere Wanderer erzählt, dass sie in den Ramapo Mountains einen wilden Jungen oder einen kleinen Tarzan gesehen hätten und eine Personenbeschreibung abgegeben, die auf den Jungen passte. Diese Sichtungen wurden aber meist als reine Legende abgetan. Personen, die über Informationen zu dem Jungen verfügen, werden gebeten, sich beim Westville Police Department zu melden. »Irgendjemand da draußen muss doch etwas wissen«, sagte Deputy Chief Carmichael. »Der Junge ist ja nicht einfach vom Himmel in den Wald gefallen.« Erster Teil. 23. April 2020. Wie hält sie das aus? Wie schafft sie es, diese Tortur immer wieder über sich ergehen zu lassen? Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Sie sitzt mit starrem Blick in der Schulaula. Sie blinzelt nicht. Ihre Miene ist versteinert. Sie blickt weder nach rechts noch nach links. Sie bewegt sich überhaupt nicht. Sie starrt stur geradeaus. Sie ist umgeben von Klassenkameraden, zu denen auch Matthew gehört, sieht aber keinen von ihnen an. Sie redet auch mit keinem, was die anderen jedoch nicht daran hindert, auf sie einzureden. Die Jungs, Ryan, Crash, ja, er heißt wirklich so, Trevor, Carter, beleidigen sie ununterbrochen, werfen ihr hämisch flüsternd schreckliche Dinge an den Kopf, verspotten sie, lachen höhnisch. Sie bewerfen sie mit Büroklammern, beschießen sie mit Gummibändern, schnippen Popel auf sie. Sie stecken sich kleine Papierstücke in den Mund, formen nasse Kugeln daraus und beschießen sie auf verschiedenste Arten damit. Als eine solche Papierkugel in ihren Haaren hängen bleibt, lachen sie laut. Das Mädchen, sie heißt Naomi, rührt sich nicht. Sie versucht nicht, die Papierfetzen aus ihren Haaren zu entfernen. Sie starrt einfach geradeaus. Ihre Augen sind trocken. Matthew erinnert sich an eine Zeit vor 2 oder 3 Jahren, als sie bei diesen ständigen, unerbittlichen, tagtäglichen Schmähungen noch feuchte Augen bekam. Jetzt nicht mehr. Matthew sieht zu. Er unternimmt nichts. Die Lehrer sind inzwischen taub dafür und bemerken es kaum. Einer ruft erschöpft, »Okay, Crash, das reicht jetzt.« Aber weder Crash noch einer der anderen schenken der Ermahnung auch nur die geringste Aufmerksamkeit. Naomi nimmt es derweil einfach ungerührt hin. Matthew müsste etwas unternehmen, um das Mobbing zu stoppen, doch das tut er nicht. Nicht mehr. Er hat es einmal versucht. Es ist nicht gut ausgegangen. Matthew versucht sich zu erinnern, wann das alles angefangen hat. In der Grundschule war sie ein fröhliches Kind gewesen. Er erinnerte sich daran, dass sie immer gelächelt hatte, auch wenn sie ältere Kleidung aufgetragen und sich nicht oft genug die Haare gewaschen hatte, was dazu führte, dass ein paar Mädchen sich gelegentlich über sie lustig machten. Aber das blieb alles im Rahmen. Bis zu dem Tag, als ihr so schrecklich übel wurde und sie sich in der 4. Klasse bei Mrs. Walsh übergab. Feste Stücke des Erbrochenen prallten wie Projektile vom Linoleumfußboden des Klassenzimmers ab, und die nassen braunen Teile klatschten auf Hosen und Schuhe von Kim Rogers und Taylor Russell, und alles stank so heftig, dass Mrs. Walsh das Klassenzimmer räumen ließ, und alle Kinder, darunter auch Matthew, gingen mit zugehaltenen Nasen aufs Kickballfeld und murmelten unterwegs »Bäh« und »Igitt«. Danach war für Naomi nichts mehr wie vorher. Matthew hatte oft überlegt, wie es dazu kommen konnte. Hatte sie sich morgens schon unwohl gefühlt? Hatte ihr Vater, ihre Mutter war damals schon weg vom Fenster, sie gezwungen, zur Schule zu gehen? Wäre für Naomi alles anders gelaufen, wenn sie an diesem Tag zu Hause geblieben wäre? War eine Tür für sie zugefallen, weil sie sich so schrecklich erbrochen hatte? Oder war es von Anfang an vorgezeichnet gewesen, dass sie diesen harten, düsteren und steinigen Weg gehen musste? Eine weitere zerkaute Papierkugel bleibt in ihren Haaren hängen. Wieder wird sie beschimpft und mit üblen Beleidigungen überhäuft. Wie hält sie das aus? Matthew weiß es nicht. Aber sie ist jeden Tag da, sitzt im Unterricht in der letzten Reihe, bei den morgendlichen Schulappellen in der ersten, in der Cafeteria ganz allein an einem Ecktisch. Bis sie eines Tages, eine Woche nach diesem Appell, nicht da ist. Eines Tages ist Naomi verschwunden. Und Matthew muss unbedingt wissen, warum.